Ja, ihr Lieben, es heißt ja, es werde selten mehr gelogen als in Autobiografien. Auch Firmenchroniken erscheinen oft an entscheidender Stelle mindestens vergesslich zu sein. Erzählungen von großen Bewegungen oder auch Städten wie Rom, nicht beispielsweise, starten lieber gleich als Mythos, nicht Romulus und Remus und Wolf und all so Geschichten, nicht? Die Wahrheit wäre vielleicht einfach ein bisschen zu anstrengend. Nicht so das Neue Testament als Ursprungsdokument des christlichen Glaubens, der christlichen Gemeinde. Da liest man ziemlich ungeschminkt, dass es von Anfang an zur Sache ging. Die Jünger hatten Streit, die Apostel waren sich bei zentralen Fragen uneins. Und in Paulus' ersten Gemeindegründung ging es hoch her. Ich berichte heute aus der Erlebnisstadt Korinth. Das war so eine Art antikes Las Vegas, könnte man sagen. Die fanden Paulus ja irgendwie langweilig, bräsig. Manche haben ihn kritisiert für seine spirituelle Abenteuerlust, die ihm völlig abging. Das ging so weit, dass sich verschiedene Fanlager gebildet haben, die dann unterschiedliche Mitarbeiter favorisiert haben. Im ersten Korintherbrief kann man das ganz schön nachlesen. Da spiegeln sich diese Gruppen nämlich wieder, wenn Paulus sie anschreibt und um Einheit in der Gemeinde ringt. Da heißt es: Was ist nun Apollos? Das war einer von ihnen. Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter und ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird er aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, aber doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Das ist ein inspirierender Text, wenn man der Frage nachgehen möchte, was nach neutestamentlichem Vorbild eine Gemeinde von ihren Mitarbeitern erwarten kann und umgekehrt, was die Mitarbeiter von ihrer Gemeinde. Es hat nämlich ganz viel damit zu tun, wie wir Gemeinde überhaupt denken. Manche kommen da ich sag mal, vom Vereinsgedanken her. Menschen mit einem gemeinsamen Anliegen kommen zusammen, organisieren sich und tauschen sich über ihre Hobbys aus. Und so wie Menschen im Fußball oder im Modelleisenbahnverein ihrer Leidenschaft nachgehen, so verstehen sie die Kirche als einen Verein für religiös Bewegte, wo man sich über die Bedeutung der religiösen heiligen Schriften austauscht. Und da gibt es dann immer Vereinsmitglieder, die wirken thematisch besonders inspirierend oder sind einfach angenehme Zeitgenossen und an die hält man sich dann. Und dann gibt es aber auch die, die denken bei der Gemeinde eher an so eine Firma. Und oben, da steht der CEO, der sagt, wo es lang geht. Entweder weil er eine besondere Autorität für sich beanspruchen kann, höhere Weihen etwa, wie in der katholischen Kirche, wo das Amt einen besonderen Status verleiht. Oder steht eine charismatische Persönlichkeit oben, die sagt, wo es lang geht und man folgt ihr. Oder einer beansprucht ein besonderes Wissen für sich, das die Firma dann zu ungeahnter Größe bringen kann. Wir sehen, die Korinther sind eher so der Firmentyp. Die sind offenbar auf so einem charismatischen Trip. Man hat sich unter bestimmten Parteioberhäuptern gesammelt, hat die Gegensätze zueinander scharf herausgearbeitet, Paulus oder Apollos. Man muss sich entscheiden. Und das bedeutet wohl für die Gemeindesituation, Parteiungen haben es im Gemeindeleben richtig schwer gemacht. Und nun tut Paulus etwas, was eine ganz neue Perspektive in diese Debatte einbringt, die den Diskutanten bei aller Polarisierung offenbar völlig abhanden gekommen ist. Er sagt ihnen: Über all eurem Ringen um Personen ist euch eins völlig aus dem Blick geraten. Es geht hier im Letzten nicht um Menschen, sondern es geht um Gott. Über dieser Gemeinde liegt nämlich ein Geheimnis. Hier ist der Ort, wo Gott wohnen möchte, wo er gestaltet, wo er sogar selber Gestalt annimmt. Ihr seid Gottes Ackerfeld und sein Tempel. Das geht bei all den menschlichen Befindlichkeiten, beim Diskutieren über Organisationsstrategien und Veranstaltungsformate so leicht verschütt. Gemeinde ist Eigentum und Werk Gottes, trotz verschiedener Gemeindegruppen. Und wenn ihr euch übereinander beschwert, wenn ihr denkt, was der und der macht, das geht ja gar nicht, dann solltet ihr in allem stöhnen und klagen, auch über diesen Expo-Wahl. Nicht, ihr müsst euch daran erinnern, da liegt ein Geheimnis Gottes drin. Diese Menschen hier sind von Gott teuer erkauft. Er hat sie sich etwas kosten lassen. Er hat sein Leben für sie gegeben. Darum denkt ja nicht der oder die, die kann man in der Pfeife rauchen, weil euch irgendwelche Wesenszüge oder Bemerkungen von denen nicht passen. Statt zu stöhnen, solltet ihr vielmehr staunen, dass Gott ausgerechnet mit diesen Menschen noch etwas vorhat. Und wenn du dann so richtig in Fahrt gekommen bist, dass diese Nasen da überall da sind, die Gott beruft, dann fass dich doch auch mal an deine eigene. Denn dass ausgerechnet du, dass ich Werkzeug des heiligen und gerechten und liebenden Gott werden soll, um sein Reich zu bauen, das sollte bei allem Respekt, zumindest in nüchternen Momenten, doch wohl auch größtes Erstaunen auslösen. Und das heißt nun keineswegs, dass man nicht gegenüber seinen Gemeindegeschwistern auch mal Kritik üben darf, keineswegs. Aber Paulus würde sagen, nur wer für die Gemeinde danken kann, der darf auch mal klagen und schimpfen. Nur wer für die Gemeinde danken kann, der darf auch klagen und schimpfen. Das ist mein erster Hauptsatz heute. Zum Stöhnen und Klagen gehört auch immer das Staunen, weil Gott etwas in die Gemeinde hineingelegt hat, das über das Sichtbare einfach hinausgeht. Gott hat sein Werk teuer erkauft. Das zu beherzigen, bewahrt vor allzu selbstsicherer Kritik. Gott hat etwas vor mit seinen Menschen. Und das ist nicht unbedingt das, was ich mit ihnen vorhabe oder wo ich denke, genau so müssten sie sein. Und wenn das so wäre, dann hätten wir es richtig nett miteinander. Und das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, zum zweiten. Nur wer das Staunen über die Gemeinde nicht verlernt hat, der bleibt bewahrt vor Machtmissbrauch. Jeder, der in der Gemeinde Verantwortung trägt, ein Amt, eine Aufgabe, der übt auch Macht aus. Das ist einfach so, damit müssen wir umgehen. Unsere Macht sollten wir nicht kleinreden. Macht hat jeder, der machen kann. Und wir wissen, jeder kann sein Amt so oder so ausüben. Ich mag in diesem Zusammenhang ja sehr gern das Wort Autorität. Autorität haben bedeutet von seiner Ursprungsbedeutung her etwas wachsen lassen. Augere wachsen. Macht ausüben, Autorität haben bedeutet, etwas wachsen zu lassen. Tja, die fragt sich nur, was wächst denn da? Wenn die Gemeinde das Experimentierfeld unserer Lust, unseres Gutdünkens und unseres Geltungsbedürfnisses ist, dann geht es um unser Wachstum. Aber nun ist die Gemeinde ja Gottes Ackerfeld und als Tempelort seiner Repräsentanz. Und das heißt doch wohl, wenn ich es richtig verstehe, ich bin vor einem anderen verantwortlich. Ich habe es zu tun mit Menschen, die Gott gehören. Diese Menschen haben mit Gott eine ganz eigene Geschichte. Sie sind nicht Verfügungsmasse meiner Launen, meines Geltungsbedürfnisses oder meines Bildes von ihnen, nachdem ich sie so gerne gestalten würde, wenn ich könnte. Es geht nicht darum, sie zu gebrauchen, woraus dann ja schnell auch das Verbrauchen wird. Sondern es geht darum, ihnen dabei zu helfen, die zu werden, die sie vor Gott sein können. Als die sie von Gott von Anfang an gesehen sind, seine Ebenbilder, nicht unsere. Wir sehen an dieser Stelle, dass auch die ganze Missbrauchsproblematik, die derzeit über die großen Kirchen in Deutschland hinweggeht, in letzter Zuspitzung ja tatsächlich ein geistliches Problem ist. Wie sehe ich die Menschen, die mir anvertraut sind? Sind die Verfügungsmasse meines Mutwillens? Oder bewahre ich mir den ehrfürchtigen Blick auf das Geheimnis des anderen, der doch im letzten Gott gehört und mir nur leihweise anvertraut ist? Dritter Punkt. Wenn wir das Staunen über die Gemeinde nicht verlernen, finden wir auch unseren eigenen angemessenen Platz in der Gemeinde. Wir sind Gottes Mitarbeiter, sagt Paulus. Er lehnt diesen Starkult ab, die große Geste, das VIP-Gebaren. Er erliegt nicht der Erotik der Macht, sich bei denen, die er seelsorgerlich begleitet, als unersetzlich zu erklären. Er ist Mitarbeiter in einem großen Pflanz- und Wachstumsprojekt. So versteht er sich. Wo ein Wirken ins andere greift. Der eine pflanzt, der andere begießt. Paulus ist sich der Begrenzung seiner Autorität und der Begrenztheit bewusst. Das schützt ihn vor Größenwahn und auch narzisstischen Auswüchsen. Es erinnert mich an Dietrich Bonhoeffer, mit dem ich mich mal länger beschäftigen durfte, der 2 Tage nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in einer Rundfunkansprache den Führerbegriff seziert. Da sagt er, jeder Führer wird sich der Begrenzung seiner Autorität bewusst sein müssen. Lässt er sich von dem Geführten dazu hinreißen, deren Idol darstellen zu wollen, wird aus dem Führer der Verführer. Und dass sich Paulus lapidar als Mitarbeiter bezeichnet, ist auch ein Zeichen gegen die grassierende Firmenphilosophie in Gemeinden. Auf Exzellenz geeichte Firmen, die berufen, ihre Mitarbeiter ja handverlesen. Und was ist das für ein Gott, der es sich leisten kann, Mitarbeiter wie dich und mich zu nominieren? Unser Gott sucht doch immerhin Mitarbeiter für das größte Werk auf dieser Erde, nämlich sein Reich. Damit können Firmen gar nicht konkurrieren. Was ist das für ein Gott? Kann der sich das leisten? Fürchtet er nicht um sein Image? Das ist auch eine Frage an mein Selbstbild. Wenn ich bisher dachte, eigentlich kann man mich nicht wirklich zu was zu gebrauchen. Und nun sagt Gott, ich brauche dich aber. Dann kann ich doch nicht ernsthaft sagen, was macht das schon, ob ich dabei bin oder nicht. Auf mich kommt es doch nicht wirklich an. Doch, es kommt auf jeden an. Wir sind Gottes Mitarbeiter, nicht nur einige Auserwählte. Und weil Gott sich seine Mitarbeiter so umgestaltet, wie er sie braucht, müssen wir nicht mit Überforderung rechnen. Er wird uns das nötige Handwerkszeug, da wo er uns auswählt, schon an die Hand geben. Das muss er dann aber auch, weil zwischen unseren Fähigkeiten und dem Werden von Gottes Reich eine riesige Lücke klafft. Nicht mein Lieblingsbeispiel ist da immer die Speisung der 5000. Da waren ja die Jünger zu 2 ausgesandt worden, nicht zu so einer Art Glaubenspraktikum. Und nun haben sie ihre Fähigkeiten ausprobiert, kommen wieder zurück und sitzen mit Jesus zusammen und sind noch 5000 andere, die haben Hunger. Und dann sagt Jesus einfach, gebt ihr ihnen zu essen. Ich stelle mir vor, die Jünger werden sich leicht irritiert angeschaut haben und gesagt, ja, hier nichts. Wir wissen kaum, wie wir uns selber ernähren sollen. Und jetzt 5000? Und an dieser Stelle wird ja ganz pointiert deutlich, Reich Gottes, das ist keine Kompetenz, sondern es ist eine Glaubensfrage. Bist du auf eigene Rechnung unterwegs? Dann wirst du scheitern, denn für 5000 wirst du nicht bezahlen. Weißt du dich als Mitarbeiter Gottes, dann wirst du ihm vertrauen, du wirst auf ihn schauen, deine Mitarbeiter ihm anbefehlen und über sein Tun staunen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Lasst euch diesen Satz auf der Zunge zergehen und ihn dann auch ins Herz laufen. Jedes Wort ist hier wichtig. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Vierter Punkt. Wenn wir über die Vielfalt der Gaben und Persönlichkeiten staunen können, dann finden wir auch unsere Sendung. Gott zielt auf Vielfalt und unsere Unterschiedlichkeit, weil seine Sendung vielfältig und allumfassend ist. Ich wurde neulich von einer Leitungsperson unserer Landeskirche gefragt, wozu es eigentlich den Expo-Wahl braucht, war so ein bisschen provokant. Und ich habe gesagt, im Expo-Wahl realisiert sich die Pluralität unserer Landeskirche. Wir brauchen Projekte, die ein anderes Lebensgefühl, eine andere Zielgruppe und einen anderen Lebensrhythmus ansprechen, als das sogenannte klassische Gemeinden schon tun. Und deshalb gilt auch für unsere Mitarbeiter. Wir brauchen diese Unterschiedlichkeit der Menschen, weil wir auch, was die Zielgruppe angeht, auf die Vielfältigkeit der Menschen treffen, die in unserem Umfeld leben. Niemand erreicht alle. Dafür braucht es die Gesamtheit der Gaben der Gemeinde. Dafür braucht es das Wir. Je mehr wir uns in unserer Vielfalt akzeptieren, desto umfangreicher können wir auch unsere Sendung leben. Es gibt keine DIN-Form von Mitarbeitern, so wie wir es in der Industrie haben. Es gibt nur lauter Originale. Wir sind keine Klone, wir sind Originale. Das ist leider zuweilen furchtbar anstrengend, weil manche Leute so anstrengend originell sind. Aber es ist, was unsere Sendung angeht, extrem wirksam. Mitarbeiter sollten sich deshalb auch nicht als Konkurrenten empfinden. Wir sollen uns nicht vergleichen und in unserer Unterschiedlichkeit messen, sondern viel lieber die gemeinsame Teilhabe an dieser Gesamtsendung erkennen. Nicht früher, heißt es dann immer, da war es ganz anders. Nicht? Das war ein Pastor, der hat geleitet. Das war ein Seelsorger. Ja. Und wisst ihr noch, damals im Musikteam, boah, die konnte singen. Hey. Und sah noch dazu so gut aus. Wo verglichen wird, gibt's nur Verlierer. Da kann der Apollos je nach Perspektive nicht gegen den Paulus anstinken. Oder auch umgekehrt. Man muss nur sozusagen den Vergleichspunkt wählen. Wir müssen die Unterschiedlichkeit in den Begabungen zulassen, um die Sendung Gottes zu ermöglichen. Davon bin ich überzeugt. Und man muss sich auch klar machen, indem wir vergleichen, sind wir blind für all das, was die Verglichenen ja auch gemeinsam haben. Also Paulus und Apollos, die waren sich in vielen, wahrscheinlich in den meisten Sachen viel ähnlicher, als sie sich dann wiederum auch unterschieden haben. Und wenn wir vergleichen, tragen wir stattdessen unsere privaten Maßstäbe ein und tun so, als ob daran Gottes Sendung hängt. Tut sie aber nicht. Menschen haben unterschiedliche Gabenprofile und diese werden, wenn sie in den Gehorsam gegenüber Gott und seiner Sendung gestellt werden, in besonderer Weise zum Leuchten gebracht. Wichtig ist nur eins, dass alle auf dem Grund stehen, den Christus gelegt hat. Damit komme ich zum letzten Punkt. Staunen über den Tempel Gottes. Paulus erinnert seine Gemeinde in diesem Zusammenhang an ihr Geheimnis. Ihr seid Tempel Gottes. Ihr seid der Ort, wo Gott wohnt, wo er sich sehen lässt. Da habe ich mir gedacht, oh Mensch, das wäre was. Wenn Menschen in Hannover sagen könnten, Expo-Wahl, ja, kenne ich. Das ist doch der Ort, wo Gott sich sehen lässt. Da kannst du ihm begegnen. Ach so, ja komm, da gehen wir mal hin. Das ist übrigens ein sehr reformatorischer Gedanke. Die Reformatoren haben ihn in ihren maßgeblichen Schriften, haben sie zu der Frage, wie man eigentlich Gott finden kann, eine sehr pragmatische Auskunft gegeben. Sie haben gesagt, geh und das Wort, in Württemberg kennt man diese Rede noch, ne? Geh dahin, wo dir Menschen aus seiner Gemeinde sagen, da wird Gottes Wort gepredigt. Und die Reformatoren taten das aus der Zuversicht, dass Gottes Wort wirksam ist. Dass dort unweigerlich Gottes Tempel als Gemeinschaft der Heiligen entsteht, wo dieser Grund Christi gelegt wird. Und das ist im Grunde genommen so, wie wenn der Bauer das Feld bestellt und dann aussät. Na klar, ist nur eine Frage der Zeit, dann gibt's da was zu ernten. Nicht? Und wenn da Spargel gesät wird, dann gibt's da wahrscheinlich eine Spargelernte. Ja, und wo Gemeinde gesät wird, gibt's dann wahrscheinlich eine Gemeindeernte. Ja, finde ich viel sinnvoller und lebensnah, als wenn Menschen sagen, ja, ich würde auch gern glauben, kriege ich oft erzählt. Und ich gehe dann in den Wald und ich höre das Rauschen der Bäume oder ich pilgere und besuche heilige Orte oder ich bestelle mir irgendeinen Kristall im ESO-Shop. Vielleicht wird's ja was mit dem Glauben. Aber auf den Gedanken, dass sie sich unter das Wort in den Tempel Gottes begeben sollen, da kommen sie nicht. Wahrscheinlich, weil sie auch meinen, das alles schon zu kennen. Wir sind ja Europäer, nicht? Westeuropa ist vom Christentum irgendwie ja auch berührt. Kennen wir schon. Been there, done that. Ja, bin ich durch mit. Auch hier würde die Bereitschaft, im vorgeblich Altbekannten, im Traditionellen, vielleicht doch etwas ganz Neues, eine ganz neue Dimension entdecken zu können, die Fähigkeit zum Staunen nochmal aktivieren. Und wo gestaunt wird, da ist der Glaube erfahrungsgemäß gar nicht so weit weg. Amen.